Wir müssen über Insights reden. Und was heißt Insights? Insights bedeutet, wie du ab dem ersten Call mit deinem Kunden für deinen Kunden Mehrwert lieferst. Warum Discovery am Ende des Tages keine Fragestunde bzw. Ausfragestunde sein darf und wie du es in deinem Sales- oder Pre-Sales-Team schaffst, ganz schnell zu coolen Insights zu kommen. Und damit ganz viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ich bin Tim.
Ich bin Jan.
Als Pre-Sales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Pre-Sales-Performance zu entfesseln.
Das machen wir nicht ohne Grund. Es geht um höhere Winrates, begeisterte Kunden und mehr Spaß in deiner Rolle. Mein Lieber, ich habe ein paar Fragen an dich. Darf ich mal anfangen?
Okay, leg los.
Tim, hast du heute schon gefrühstückt?
Ja, tatsächlich nicht, nee.
Hast du heute dann schon deine Zähne geputzt?
Ja.
Ja. Und wie viele Eier hast du eigentlich noch im Kühlschrank?
Ich glaube 10.
Und was macht die Körperhygiene? Hast du schon geduscht?
Hab ich.
Wie geht's der Katze? Hat die schon was zum Essen bekommen?
Das hat sie und sie miauzt hier rum, sie will Aufmerksamkeit.
Ja, und so wie du aussiehst, hast du heute auch noch keinen Sport gemacht.
Das stimmt leider.
Ja. Also spätestens jetzt wird vielleicht klar, dass das alles, insbesondere für den Tim, meinen Kunden, so ein bisschen langweilig ist und er sich im schlimmsten Fall sogar verhört fühlt. Und das bedeutet auch, er wird sich am Ende nicht gut fühlen. Es wird ein Unwohlsein da sein. So, und ich habe jetzt als Mitarbeiter im Vertrieb oder was auch immer ich gerade verkaufe, eine Menge Informationen bekommen innerhalb von sehr kürzester Zeit. Aber mit welchem Gefühl geht der liebe Tim jetzt eigentlich aus diesem Verhör? Gespräch, meine ich natürlich. Und das können wir den lieben Tim ja auch direkt mal fragen. Wie gehst du denn aus so einem Verhör gefühlsmäßig raus? Was sagt dein Bauch gerade?
Ja, ich finde, Verhör trifft es natürlich schon sehr gut. Ne? Du hast eine Frage nach der nächsten gestellt, war jetzt in dem Fall vielleicht auch ein bisschen witzig aufgrund der Fragen an sich. Aber was hier schon auch klar wird, es wird sehr schnell, wird es für mich ein monotones Erlebnis. Weil du hast mir eine Frage gestellt, ich habe dir die Antwort gegeben, die war in den meisten Fällen auch trivial zu geben für mich. Also für mich jetzt hat es jetzt auch nicht besonders irgendwie die Gedanken angeregt, sondern hat mich eher so ein bisschen fast gelangweilt und ich habe mich gefragt, worauf will er jetzt eigentlich hinaus? Und schlimm fand ich jetzt in dem konkreten Beispiel auch, dass eigentlich deine Fragen, die haben nicht mal aufeinander aufgebaut, ne? Du hast einfach so random, also gefühlt für mich random Dinge abgefragt und ich habe mir so gedacht, ja, was will er jetzt eigentlich?
Ja, was will er? Wo soll das hinführen? Ich meine, ich mache mir natürlich jetzt, es ist kurz vor 17 Uhr, während wir rekorden und du sagst mir, dass du noch kein Frühstück hattest, mache ich mir natürlich ein bisschen Sorgen um deinen allgemeinen Gesundheit und Geisteszustand, aber das ist ein ganz anderes Thema. Und das Schlimme ist ja, das, was du beschreibst, ne, so laufen ja viele Disco-Calls immer noch ab. Wir sehen das bei uns im Training, wir haben das die letzten 15 Jahre im täglichen Business erlebt und ich habe mir mal Gedanken gemacht, warum ist das so? Ja? Und ich habe das Gefühl, wir denken immer noch zu sehr nach innen gerichtet. Ne? Ich muss irgendwie hier so einen Sales-Prozess erfüllen, abarbeiten. Ich muss diese Informationen einsammeln. Ich muss das in mein CRM eintragen. Und da habe ich so diese typischen Qualifizierungsfragen. Ne? Haben Sie Budget? Wie viel Budget haben Sie? Wer ist bei Ihnen der Entscheider? Wie läuft bei Ihnen der Entscheider? Bla, bla, bla. Hat der Kunde gar keinen Mehrwert davon? Ja, ich brauche das in irgendeiner Art und Weise. Aber es geht auch smarter. Und was es ja eigentlich brauchen würde, ist, dass ich ein wertvoller Partner für meinen potenziellen Kunden bin. Das ist doch das, was es eigentlich bräuchte. Und es geht doch am Ende des Tages um den Erfolg des Kunden und nicht um mich, nicht um mein Produkt und nicht um meine Company. Und wenn ich alleine mir das mal klar mache in meinem Kopf, dann gehe ich ja vielleicht auch mit einer anderen Einstellung, mit einem anderen Mindset, mit einem anderen Fragenkatalog in so eine Session rein, wenn ich den Kunden in das Zentrum meines Handelns stelle, auch im Discovery Call.
Ja, genau. Ich glaube, in vielen Köpfen, und ich kann mich da selber natürlich gar nicht vollständig selbst von ausnehmen, ich habe das früher ähnlich interpretiert, Discovery gleich Fragestunde. Das ist ein ganz tiefes Missverständnis. Insbesondere, wir haben auch diese Studie schon ab und zu mal hier zitiert, dass die Einkaufserfahrung für Kunden eine der Hauptkriterien sind, sich für Kunden, für Anbieter zu entscheiden. Als wichtigstes Kriterium noch vor Preis, noch vor Funktionen und Produktfeatures und noch vor Wahrnehmung der Marke und des Unternehmens ganz vorne steht diese Buying Experience. Und dazu, und du hast es ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, gehört natürlich auch, dass wenn der Kunde aus der Discovery rausgeht, der Kunde vielleicht schon den ersten Eindruck hat, ja, das ist hier ein wertvoller Gesprächspartner. Ich habe hier was gelernt. Ich bin nicht genervt von der Reihe von Fragen, die mir jetzt gerade gestellt wurden. Und du hast gerade gesagt, so Fragenkatalog. Und das ist nämlich ja die gelebte Realität in ganz vielen Softwarefirmen. Da gibt es dann genau diesen Fragenkatalog und alle interpretieren automatisch, okay, Discovery-Termin, ich muss meinen Fragenkatalog auspacken. Und da gehen wir heute mal rein.
Genau, weil welchen Beitrag kann ich leisten, dass der Call auch für den Kunden oder für dich einen echten Mehrwert darstellt? Und es ist ja eigentlich ganz klar, es liegt ja auf der Hand, ne? Wenn ich bereit bin, etwas reinzugeben, etwas mitzubringen, wovon der Kunde profitiert. Wenn ich also echte Insights für meinen Kunden, für meine Kundin mitbringe. Und jetzt müssen wir im ersten Schritt, glaube ich, mal klären, was ist denn eigentlich ein Insight?
Es ist auf jeden Fall das Produktfeature A und das Dropdown B und das neu entwickelte AI-Funktionsprozess C, oder? Das ist doch ein Insight.
Ich würde sagen, nein. Also Insight mal jetzt aus meiner Sicht kurz zusammengefasst, ist eine relevante Information, spezifisches Wissen, ein spezifischer Einblick, den der Kunde in Anführungszeichen nur von mir bekommen kann. Also etwas, was er vorher noch nicht weiß oder wo das Bewusstsein dazu fehlt, wo er einen echten Erkenntnisgewinn hat durch das, was ich in diesen Dialog, in diese Kommunikation reingebe. So würde ich es mal High-Level beschreiben und ich denke, es wird ein bisschen klarer, wenn wir jetzt mal drüber sprechen, was macht denn einen guten Insight, also eine relevante, gute Information, was macht die denn aus, damit die hilfreich wird, damit die einen wirklichen Mehrwert für meinen Kunden bietet? Und wir haben mal drei so Hauptkriterien definiert.
Ja, genau. Und bevor du da einsteigst, also ganz klar, wir werden im Anschluss auch mal ganz konkrete Beispiele nennen. Du führst uns erstmal durch die Kriterien durch. Wir haben aber auch ganz konkrete Beispiele mitgebracht, damit es hier nicht nur eine Theoriestunde bleibt.
Ich dachte, wir können da auch zusammen durchführen, aber ich kann es natürlich auch alleine machen. Also ein wirklich guter Insight aus meiner Sicht, der muss glaubwürdig sein. Also der kommt zum Beispiel von einer dritten Partei, einer vertrauenswürdigen Quelle, entweder von unseren Kunden oder von irgendeinem angesehenen Research-Institut, Gartner, Forrester, die bringen regelmäßig viele Reports raus. Also das sind doch so Quellen, wo ich sage, hey, die sind mal grundsätzlich bei dem, was wir tun, stiften die Vertrauen. Im Gegensatz zu, wir haben uns bei uns mal überlegt, unser Marketing-Research hat mal hier eine wunderbare Statistik und so weiter, bin ich schon wieder weniger glaubwürdig. Und zur Glaubwürdigkeit gehört auch, dass das, was ich da erzähle oder weitergebe, dass der Kunde das eigenständig validieren kann. Er kann sich diesen Report runterladen, der kann da reingehen, der kann die Zahlen nachgucken, der sieht die Fakten, der sieht, wo das herkommt. Das ist jetzt kein Gewäsch von mir, sondern hey, hier ist der Link, hier ist die Quelle und dann steigere ich meine Glaubwürdigkeit. Und ich will damit nicht sagen, dass es nicht auch von deiner Company kommen kann, aber dann ist die Hürde, glaube ich, eins höher, als wenn es eben von einem unabhängigen Dritten kommt.
Genau, und da will ich noch mal ganz kurz vielleicht noch eine Sache ergänzen. Warum ist da die Glaubwürdigkeitshürde höher? Es liegt eigentlich auf der Hand, aber ich spreche es jetzt einfach mal aus. Es ist einfach der Interessenkonflikt. Du hast natürlich im komplexen Lösungsverkauf immer die Situation, dass wir einerseits vielleicht einen gewissen Wissensvorsprung haben gegenüber unseren Kunden, weil wir vielleicht jeden Tag, den ganzen Tag mit Manufacturing-Kunden sprechen und der Kunde aber nur einmal alle 10 Jahre ein CRM-Projekt aufsetzt. So, da haben wir natürlich, ich sag mal, einen gewissen Vorsprung, weil wir diese Gespräche häufiger führen. Aber gleichzeitig haben wir auch natürlich einen Interessenkonflikt hinsichtlich, dass wir ja etwas verkaufen wollen. Und diesen Interessenskonflikt, den hat natürlich jeder Kunde ganz klar vor Augen und hat daher gegenüber Quellen, wo unser Logo draufsteht, natürlich erstmal eine höhere Skepsis, weil er sich dieses Interessenskonfliktes, da ist jemand, der will mir wahrscheinlich am Ende was verkaufen, sehr, sehr bewusst ist. Und deswegen hast du es ja gerade so betont, diese dritte Partei, diese andere Quelle, wo nicht mein Company-Logo drauf ist, ist so viel mehr wert, weil dort idealerweise ein Sachverhalt beschrieben wird, auf ein Problem hingewiesen wird, was wir vielleicht adressieren können mit unserer Lösung, aber wir sagen das gar nicht, weil das hat ja dieser unabhängige Dritte gesagt, dass da das Problem vorliegt. Und wir teilen diese Ansicht und schaust dir mal an, lieber Kunde.
So, der zweite Hauptpunkt, was macht eigentlich einen guten Insight aus, ist die Relevanz. Ne? Es muss relevant sein. Es muss sich irgendwie im Kontext dessen bewegen, worüber wir gerade sprechen und einen Bezug zu meiner aktuellen Problemstellung haben. Ne? Also wenn du jetzt ein Thema mit deiner Mundhygiene hast, dann hilft es dir wenig, wenn ich dir einen Insight zur Ernährung für deine Katze gebe. Ne? Ist zwar dann nett, also hast du auch eine Katze, okay, habe ich einen Glückstreffer gelandet, aber schwierig. Und idealerweise, wenn es um Relevanz geht, zahlt das auch schon auf eine mögliche Lösung ein. Also auf etwas, was da in der Zukunft ist, wo ich schon mal vielleicht so ein bisschen einen Ausblick gebe und der Kunde dann auch matchen kann und sagen, ah ja, genau, wenn ich diesen Zustand mal erreichen würde, dann hätte das für unseren Erfolg hier eine absolute Relevanz. Über 1000 Menschen im Vertrieb und Presales von Unternehmen wie SAP, Salesforce oder LeanIX profitieren bereits heute vom Discodeck. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Entscheidungsfindung, wirtschaftliche Faktoren, Technologie und 5 weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. Das Discodeck ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Klick dich jetzt rein und sichere dir dein Exemplar unter discodeck.shop. Direkter Link findest du auch in den Shownotes. Vielen Dank für deinen Support und jetzt zurück zur Folge. Und da sehe ich ja auch schon wieder, da muss ich mir vorher mal überlegen, was ist das für den Kunden? Und es geht da um den Kunden. Es geht nicht um mich, meine Software oder meine Company. Du hast nichts zu ergänzen, das freut mich. So, der dritte Punkt, was macht diesen guten Insight aus? Es ist ja, im besten Fall ist es verwertbar. Ne? Also der Kunde hat zumindest mal einen echten Erkenntnisgewinn beziehungsweise kriegt einen neuen Blickwinkel. Das setzt irgendwie mal so einen Trigger. Man sagt ja auch oft so thought-provoking, also zum Nachdenken mal anregend. Und im Idealfall kann er diesen Insight sogar, ohne dass er mich kaufen muss, ab morgen anwenden oder umsetzen oder einsetzen. So, und wir geben nachher mal ein Beispiel dafür, wie sowas aussehen kann. Hast du zu verwertbar was zu ergänzen?
Ich bin super neugierig auf die Beispiele. Ich glaube, da wird es einfach nochmal greifbarer, weil das natürlich jetzt auch schon ein bisschen akademisch war, was du uns gerade erzählt hast.
Du stehst ja auf akademisch, deswegen versuche ich jetzt immer die Podcast-Folgen, die ich ordne, auch so ein bisschen akademisch anzuhauchen, um dann, wir machen nur Spaß. Aber falls das für dich bis hierhin schon zumindest ein bisschen insightful war, dann nimm dir doch die 5 Sekunden Zeit, geh in deinen Podcast-Player und gib uns eine gute Bewertung. Am liebsten natürlich 5 Sterne, weil das wird uns helfen, den Content auch noch zu anderen Menschen rauszubringen, die davon profitieren können. Dafür an der Stelle schon jetzt vielen Dank. So, und bevor wir mal in Beispiele gehen, wir haben es so ein bisschen für uns ja kategorisiert, ne, dass wir sagen, unser Verständnis, es gibt so verschiedene Kategorien, in denen du Insights vielleicht auch ein bisschen clustern kannst. Das wird später noch helfen, wenn es darum geht, wie kriegst du das mit deinem Team hin. Und die erste Kategorie ist sowas wie Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Also da geht es um, ich habe irgendwelche Reports, ich habe irgendwelche Benchmarks, ich habe vermutlich auch dann die passenden Dokumente dazu, wo das alles erfasst ist. Die zweite Kategorie, die nennen wir Symptome und negative Konsequenzen. Also wenn wir uns mal anfangen, wirklich uns mit unserem Kunden zu beschäftigen, dann werden wir ja sehr viel darüber wissen, welche Symptome gibt es bei denen im Alltag, mit welchen Problemstellungen haben die zu kämpfen und welche negativen Konsequenzen ergeben sich daraus. Und das ist was wir als Insight wieder reingeben können, weil die wenigsten Kunden können ja tatsächlich artikulieren, was denn wirklich ihr Problem ist oder haben vielleicht auch noch gar nicht verstanden, was wirklich ihr Problem ist. Also haben wir hier eine super Möglichkeit, Klarheit zu schaffen und zu guiden. Die dritte Kategorie kann tatsächlich sowas sein, wir haben es genannt, technische Einblicke. Ne? Also es kann irgendwo vielleicht technologische Themen geben, wo ich einen Insight geben kann, der denen an der Stelle schon hilft. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass wir erzählen, wie unsere geile API funktioniert, ja, aber dass wir im technischen Kontext vielleicht sagen, hey, in solchen Konstellationen treffen wir immer auf solche Herausforderungen. Das führt im weiteren Verlauf zu erhöhten Kosten, langen Projektlaufzeiten oder. Also gibt es viele Möglichkeiten. Wir schauen uns die Beispiele gleich an. Weitere Kategorie ist sowas wie Projektergebnisse. Also ihr tut das, was ihr tut, jeden Tag, den ganzen Tag. Ihr mit eurer Company habt schon ganz viele erfolgreiche Projekte implementiert und könnt daraus wunderbar Best Practices und Erfahrungswerte mit reinbringen, die der Kunde niemals haben kann, weil er kauft eine Lösung, die ihr verkauft, vielleicht gerade zum ersten Mal in seinem Leben, wenn es gut läuft, zum zweiten Mal ein, aber er kann gar nicht diese Insights, was Projekte und Projektergebnisse angeht, haben. Und eine weitere Kategorie wäre sowas wie Innovation. Ne? Also wenn ihr in einem innovativen Umfeld seid oder wenn es vielleicht in einer bestimmten Branche etc. solche Dinge gibt, wo ihr sagt, hey, da sind innovative Ansätze und aus denen kann ich solche Insights mal rausziehen, dann würde das in so eine Kategorie wie Innovation fallen. Und so wie ich jetzt schon ein bisschen rede, kann man sich vorstellen, dass es am Ende gar nicht so wichtig ist, dass ich hier einen high sophisticated Benchmark Report whatever habe. So, ich kann die meisten Insights auch sehr anekdotisch erzählen und ich bin sogar der Meinung, dass die mit die stärkste Wirkung haben, weil da immer diese persönliche Note auch mitschwingt.
Also alles, was du gerade schon so aufgezählt hast, wo ich sage, das, da merkt man vielleicht auch nochmal zurück zur Intention, warum wir heute mal darüber sprechen. Es geht eben darum, dem Kunden etwas mitzugeben, was die Perspektive öffnet, was das Bewusstsein schärft für einen bestimmten Sachverhalt im Unternehmen unseres Kundens, wo idealerweise vielleicht heute noch gar nicht so stark drüber nachgedacht wurde, aber im Anschluss das Bewusstsein da ist, dass es sich vielleicht doch mal lohnen könnte, darüber nachzudenken. Und wohlgemerkt, all das ohne mit einer einzigen Silbe über unsere Features, über unser Produkt, über unser Portfolio und sonst was zu reden, wohl wissend, dass natürlich die Sachverhalte, über die wir hier sprechen, eine sehr hohe Verbindung zu dem haben, was wir hinten im Portfolio haben. Das ist eigentlich der Schlüssel von diesen Insights.
Genau, und du darfst mal das erste Beispiel erzählen, weil du erzählst das immer so schön.
Ja, ich erzähle das immer so schön. Das hat mir schon damals, als ich noch in der Rolle war, wirklich auch für viel Genugtuung gesorgt, weil da eigentlich bei praktisch 9 von 10 Kunden ist da ein Licht aufgegangen. Und es war wie folgt. Das war aus der Zeit bei Kalidus Cloud. Du und ich waren zum ersten Mal Kollegen. Und dort war es ja so, dass wir eine Software verkauft haben, die es großen Vertriebsorganisationen hilft. Also ich spreche hier von teilweise Tausenden oder Zehntausenden von Vertriebsmitarbeitern. Das hast du so zum Beispiel im Finanzumfeld, bei Versicherungen oder bei Telekommunikationsunternehmen. Für diese großen Vertriebsorganisationen die variablen Gehaltsanteile zu berechnen. So kann sich jetzt jeder vorstellen, ich gehe in einen Handyshop in der Innenstadt, ich kaufe ein neues Telefon, schließe noch einen neuen Vertrag ab. Für beide Transaktionen, also sowohl Telefon als auch für den Vertrag, kriegt der Mensch, der mir das verkauft hat, eine anteilige Provision. Das hängt davon ab, welchen Vertrag hat er mir verkauft, wie lange ist die Vertragslaufzeit, was war das für ein Telefon, wie viel habe ich drauf bezahlt und so weiter. Also schon eine komplexe Berechnung allein für diesen einen Case. So, und das jetzt mal berechnen für 5000 Vertriebsmitarbeiter, kann sich jeder vorstellen, das ist ziemlich kompliziert und zeitaufwendig. Und genau so war auch unser Idealkunde definiert. Manuelle Prozesse oder selbstgeschusterte Prozesse, teilweise mit Excel-Tabellen, um genau das zu berechnen. Und eine Sache, die wir in diesen Projekten, wenn wir Kunden gewonnen haben, immer wieder festgestellt haben, da gab es dann immer so eine Parallellaufzeit. Ne? Der Kunde hatte ja irgendeine Form, diese Provision für diese große Vertriebsmannschaft heute zu berechnen. Sagen wir mal eine Excel, irgendeine Form von Excel-Prozess. Dann haben wir diesen Excel-Prozess während des Projektes einfach weiterlaufen lassen und haben parallel dazu die Softwarelösung eingeführt und haben dann über 2 Quartale typischerweise mal so verglichen. So, was hat denn der Excel-Prozess gesagt? Was kommt denn am Ende bei raus für die einzelnen Vertriebsmitarbeiter? Was sind die Gesamtsumme der Provisionen, die wir auszahlen, versus was macht die Softwarelösung? Und da hat sich immer wieder herausgestellt, dass die manuellen Prozesse dafür sorgen, dass im Schnitt 5% mehr bezahlt wird, als es ursprünglich notwendig wäre. So, und jetzt kann sich jeder vorstellen, wenn ich von 5000 Vertriebsmitarbeitern spreche und jeder kriegt im Mittel vielleicht ein paar hundert, vielleicht sogar ein paar tausend Euro am Ende des Monats an Vertriebsprovision und davon nehme ich mal 5%, da sind wir extrem schnell im 7-stelligen Euro-Bereich. Das heißt, die 5% sind so ein massiver Hebel auf den Kostenfaktor gewesen, dass jeder Kunde gesagt hat, oh krass. Also viele sind erstmal, ich sag mal, in so eine Haltung reingekommen, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Also wie soll das sein, dass wir hier Millionen praktisch im Quartal zu viel ausgeben? Bei uns bestimmt nicht. So, aber auf der anderen Seite hat jedes Projekt immer wieder gezeigt, naja, also auch bei euch gab es im Schnitt eine Überbezahlung von X% und das hat euch so und so viel gekostet. So, also da sind die Kunden vom Stuhl gefallen und gleichzeitig hast du aber für ein Problem sensibilisiert. Und ich habe eigentlich, also außer jetzt hier im Podcast, weil ich ein bisschen den Kontext mitgeben musste, habe mit keinem Wort an der Stelle schon unsere Software erwähnt.
Zweites Beispiel, und das sind am Ende des Tages ja auch etwas, was wir verwenden, ne, in unseren Konversationen, wenn wir mit potenziellen Kunden reden, weil am Ende des Tages geht es ja bei uns um Training für Discovery und die Herausforderungen, die diese Themen so mit sich bringen. Ne? Und was wir oft zu unseren Kunden sagen, ist, hey, guck mal, die Kunden, die wir heute haben, die haben tatsächlich festgestellt, dass sowas wie 2-Tages-Trainings-Workshops mit Druckbetankung keine nennenswerten Auswirkungen auf das Verhalten ihrer Mitarbeiter haben. Also eigentlich ändert sich dadurch gar nichts. Und wir glauben an einen Ansatz, der sich über einen längeren Zeitraum streckt, der immer wieder aktiv Akzente setzt, um eben diese bekannte Vergessenskurve, um der auch dementsprechend entgegenzuwirken. So, und jetzt habe ich einen Erkenntnisgewinn gegeben, habe auch ein bisschen eine Aussicht gesetzt und kann dann ja auch überleiten und kann dann sagen, hey, wie ist es denn Stand heute bei euch? Wie stellt ihr denn die Wirkung von euren Trainings, von eurem Sales Enablement in eurer Organisation eigentlich sicher? Und auch da triggere ich ja was, ne, weil ich diese Erkenntnis reingebe und eben aber auch sage, hey, das ist jetzt nichts exklusiv, was wir hier als Behauptung aufstellen, sondern das ist ein Learning von den Kunden, die wir haben, und gleichzeitig sowas wie Forgetting Curve, gibt es auch wissenschaftliche Abhandlungen dazu, also Auch da kann ich eine Referenz geben, auch das kann jeder nachlesen, beziehungsweise die Leute anekdotisch kennst dann auch aus dem Austausch. Hey, du warst auf einem Zwei-Tagestraining, wie viel weißt du davon eigentlich noch nach 3 Wochen? Wie viel hast du angewendet?
Genau, und ich wollte jetzt gerade einfach mal den Versuch wagen, jetzt bei dem Insight, den du jetzt gerade gegeben hast, also praktisch Ansatz, der sich über die Zeit erstreckt, statt punktuelle Druckbetankung von Training, ne, ist das glaubwürdig? 100%, weil einerseits, wir haben jahrelange Erfahrung und die meisten wissen auch sofort, wovon wir sprechen. Und drittens, es gibt wissenschaftliche Studien zu dieser Vergessenskurve. Kannst du sofort nachschlagen, kann ich diese Studie morgen schicken, gar kein Thema. Also kannst du sofort auch validieren. Es ist super relevant, klar, wir reden über Verhaltensveränderung. Es geht um das Training von Mitarbeitenden und es ist auch sofort verwertbar. Also ich kann darauf aufmerksam machen und die müssen nicht jetzt unser Training kaufen und können trotzdem sagen, hey, die beiden Jungs, die haben einen Punkt, unser internes Enablement, wäre es doch mal sinnvoll, vielleicht hier und da noch regelmäßiger mal einen Impuls zu setzen zu einem bestimmten Thema. Das heißt, sie können diese Erkenntnis für sich nutzen, ohne bei uns Geld auszugeben und haben deswegen schon einen Mehrwert gewonnen, auch wenn sie nicht kaufen.
Genau, können sie verwenden und können es dann bei sich umsetzen. Ja, und du redest halt, also auf einmal spreche ich über Verhaltensveränderung und die Ziele, die wir haben und nicht irgendwie so High-Level-Bullshit-Bingo irgendwas, sondern wir sind an der Stelle, wo der Schmerz sitzt und wo auch das Potenzial ja liegt. Ich mache noch ein drittes Beispiel. Das ist ein bisschen kombiniert. Wir haben ja vorhin gesagt, ich muss mir mal so ein bisschen überlegen, wie gehe ich in so eine Konversation rein? Was kann ich dem Kunden mit auf den Weg geben? Und ich will da nicht nur plump Fragen stellen. Natürlich muss ich aber ja Verständnis kriegen. Und wir beide haben wir auch im Training, nennen wir das Konzept so die Einstiegsfrage, ne? So, wie gehe ich eigentlich in so eine Konversation rein? Und ich habe mal eine Formulierung mitgebracht, mal unabhängig davon, was wir verkaufen. Und da glaube ich, wird auch nochmal klar, wie ich hier Dinge kombinieren kann. Also, hey, ich habe in eurem letzten Strategiebericht habe ich gelesen, dass die Konkurrenzsituation bei euch gerade mit den Zulieferern aus dem asiatischen Markt sich krass verstärkt hat. Tatsächlich sind viele unserer Kunden Automobilzulieferer und die hatten bis vor kurzem eine ganz ähnliche Situation, wie das bei euch der Fall war. Bei den letzten Kunden, mit denen ich gearbeitet habe, konnten wir tatsächlich die Profitabilität wieder massiv steigern, weil wir es geschafft haben, die Ausschussquoten in der Produktion von 5% auf unter 0,5% zu bringen. Was sind denn heute Maßnahmen, die ihr an der Stelle bereits anstrebt? Jetzt ist es hier ein bisschen anders geframed, ne? Zum einen zeige ich mal, ich habe mich mit dir beschäftigt und ich habe so ein Gefühl dafür entwickelt aus deinem Strategiebericht oder Geschäftsbericht, was da so passiert. Ich habe anscheinend relevante Erfahrungen mit anderen Kunden aus einem identischen oder zumindest ähnlichen Bereich, die solche Probleme haben. Und ich gebe schon mal so ein bisschen einen Outlook, was wir mit denen erreicht haben. Und jetzt geht es hier gar nicht darum, ob diese Prozentzahlen realistisch sind, sondern nur um, wie ich sozusagen aufgreife, um dann eine Überleitung zu haben, so wie ist es heute bei euch, ne? Was tut ihr, was habt ihr vor, was habt ihr euch vielleicht schon überlegt oder auch zu sagen, wo steht ihr da heute, wo wollt ihr vielleicht gerne hin? So, und ich werde eine Antwort kriegen, würde ich behaupten, ich werde eine gute Antwort kriegen und es wird sich vielleicht auch nochmal einer darauf beziehen, so, ey, wie habt ihr das gemacht mit der Ausschussquote, ne? So, und dann komme ich ja noch tiefer in das Problem rein, dann sehe ich ja, ob mein Gegenüber an der Stelle quasi aufschaltet oder abschaltet, weil das dann vielleicht am Thema vorbei war. Also diese Insights oder diese Learnings, die wir haben, die lassen sich eben auch einfach schön einbauen in so eine Konversation oder in so eine Frage, ohne dass jetzt einer merkt, dass es jetzt hier auch um eine Frage geht. Hast du noch abschließende Gedanken zu den Beispielen?
Nö.
Wir haben noch einen letzten Punkt und der letzte Punkt heißt, wie komme ich jetzt auch als Team vielleicht auf eine schnelle Art und Weise zu wiederverwendbaren Insights. Wir haben beide festgestellt in den letzten Jahren, so diese geilen Insights, diese Goldnuggets zu bekommen in der Organisation, das ist irgendwie oft sehr schwierig, ne? Also wenn sie da sind, sind sie schwer zu finden oder nur schwer zugänglich. Also sie sind irgendwo in meinem Corporate Slide Master versteckt und so verklausuliert und so generisch, dass es eigentlich schon nimmer cool ist. Und trotzdem hat jeder für sich immer so ein paar Sachen, die er immer wieder erzählt, ne? Und jetzt stelle ich mir vor, ich bin jetzt New Hire in so einer Organisation. Wie lange wird es dann dauern, bis ich die alle mal mitbekommen habe? Da glauben wir, da ist Potenzial versteckt, da liegt was auf der Straße. Man müsste es eigentlich nur einsammeln.
Wenn ich es kurz ergänzen darf, und ich habe es ja am eigenen Leib gespürt, du kommst in eine neue Vertriebsorganisation rein, du kennst die Lösung noch nicht so gut, du kennst das Kundensegment noch nicht so gut. du gehst in diese ersten Discovery-Gespräche rein, fühlst dich wie der krasse Noob. So, und Tatsache ist, du bist auch einfach der krasse Noob und deswegen bleibt auch gar nicht so viel anderes übrig, außer einfach plumpe Fragen zu stellen, weil du hast diese Insights nicht. Und gleichzeitig, wenn du anfängst, mehr erfahrene Kollegen zu shadowen, die vielleicht schon 2, 3, 4, 5 oder ich kann mich an einen konkreten Fall erinnern, da war jemand, war schon mal 7 oder 8 Jahre bei der Company, wo ich gerade frisch reinkam, der Person zuzuhören, wie die Person Discovery macht, war einfach komplett anders zu dem, wie ich das zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Und also für mich war das jetzt in dem Moment natürlich eine wertvolle Erfahrung, da mal mitzugehen, das rauszuhören und habe für mich dann schon so 1, 2 Dinge rausgeschnappt, wo ich sage, ja, das kann ich doch meiner nächsten Discovery auch mal einbauen. Aber das so zu machen, ist eigentlich scheiße, weil das ist dann immer nur so eine 1-zu-1-Verbindung, wo du darauf angewiesen bist, dass die New Hires in irgendwelche Shadow Calls reingehen. Und was wir eigentlich sagen, es wäre viel geiler, das mal auf einer Unternehmensebene oder zumindest mal auf einer Teamebene, vielleicht auf einer Unternehmensebene, das mal vernünftig mal aufzuschreiben und zu sammeln, damit das der Schwarmintelligenz zur Verfügung steht.
Genau. Und die Schwarmintelligenz kann man an der Stelle, glaube ich, wirklich sehr smart nutzen. Ne? Da braucht es gar nicht so viel dazu. Sonst braucht man einen, der das Thema in die Hand nimmt. Also vielleicht du, der hier gerade zuhört, fühlt sich jetzt berufen, mal zu sagen, ich setze mal 60 Minuten in den Kalender und wir brainstormen mal als Team die Insights, die wir sowieso haben, die jeder Einzelne irgendwie hat, ja, und formulieren die mal quasi aus. Und hier ist mal so eine Struktur. Also ihr könnt einfach ein Word-Dokument oder ein Blatt Papier oder auch ein virtuelles Whiteboard nehmen oder eine Excel-Tabelle und dann macht euch einfach mal folgende Spalten. Ne? So Kategorie, wir haben vorhin die Kategorien gesagt, da geht es um Daten, da geht es Symptome, negative Konsequenzen, technische Einblicke, Projektergebnisse, Innovation. Dann macht ihr eine zweite Spalte, die heißt Industrie, weil da kann ich schon gucken, für welches Segment meiner Kunden ist das relevant. Können auch mehrere sein, ne? Aber manchmal, wenn ich in so Industrien wie Pharma, Life Science etc. verkaufe, dann muss es schon sehr, sehr spezifisch sein, damit es eine Relevanz kriegt. Dritte Spalte, optional, Persona. Also manchmal habe ich Insights, die sind auch nur für eine bestimmte Persona so richtig relevant. Ja? Also ist speziell für den CEO, aber halt nicht für den Head of IT. Die nächste Spalte, die Formulierung, also was ist denn wirklich der Insight und wie würdet ihr den ausformulieren? Und da ist es wirklich, je spitzer, desto besser, je prägnanter, desto besser. Keine, so wenig Weichmacher wie möglich. Also wenn da sowas steht wie, wir haben es geschafft, die Effektivität zu steigern, dann ist es weich, ne? Also um wie viel Prozent habt ihr die Effektivität gesteigert? Um wie viel Prozent habt ihr irgendwas verringert? Also versucht es so faktisch wie möglich zu machen und alle Weichmacher zu eliminieren. Und die letzte Spalte in eurer Tabelle oder in eurer Aufstellung nennt sich weiterführende Unterlagen. Also wenn der Insight sich auf einen Report als Beispiel bezieht, dann wäre die weiterführende Unterlage der Link zu diesem Dokument. So, und das wäre mal die Struktur. Ihr trefft euch einfach für eine Stunde, ihr geht mal rein, jeder soll mal seine Top 3 Insights anekdotisch da aufschreiben und dann guckt gegenseitig drüber, dann guckt, wo ist es noch zu weich gespült, wo kann ich es noch ein bisschen feiner schleifen, wo passt eine Formulierung vielleicht noch nicht so ganz. So. Und dann werdet ihr nach einer Stunde mit eurem Team schon den ersten guten Stand haben, wie hier, wie mit vielen Dingen, iterativer Prozess. 2 Wochen später macht ihr nochmal eine zweite Runde, nehmt die Sachen, die da sind, geht nochmal drüber, schleift Formulierungen, checkt nochmal alles ab und dann habt ihr, also keine Ahnung, seid ihr 10 Leute im Team, habt ihr 10 mal 3 Insights, 30 Stück. Alle werden sich freuen, eure New Hires werden sich freuen und das ist wirklich eine ganz einfache Übung, die ihr auch super mal als Breakout auf dem Team-Event zum Beispiel machen könnt. Also überhaupt gar kein Hexenwerk. So, dann sind wir am Ende angekommen. Dann gibt's hier auch nichts mehr zu erzählen. Beziehungsweise, wir können noch einen kleinen Teaser geben, weil manchmal ist es ja auch so, dass man in Discovery-Meetings reinkommt und der Kunde sagt, ja, ey, aber ich habe doch hier eine Demo bestellt. Ich habe doch da den Knopf gedrückt auf ihrer Webseite. Boah, was soll jetzt hier Fragerunde? Zeig mir doch mal irgendwas. Und wir sagen ja immer, auf keinen Fall was zeigen. Bitte keine Demo machen, bitte keine komische PowerPoint. Ganz schrecklich, wir müssen erstmal Discovery machen. Es gibt eine Ausnahme vielleicht. Wenn ich im Discovery Call was zeige oder was pitche, dann immer nur den Schmerz. Und dafür gibt es ein Pain Deck. Es gibt kein Pitch Deck mehr, sondern es gibt ein Pain Deck. Und wir werden in naher Zukunft auch eine Folge zu diesem Pain Deck machen. Und auch das Pain Deck ist ein super Medium, ein super Mittel, um Insights rauszuballern, einen nach dem anderen und dem Kunden einen echten Mehrwert zu bieten, anstatt eben in diesen Demo-Trap zu verfallen.
Ich bin schon extrem neugierig.
Ja, du darfst mir dann dein Pain Deck pitchen, lieber Tim.
Das mache ich.
So, dann kann ich dir noch sagen, das war für dich Presales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb mit Tim und Jan. Schön, dass du auch wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.